Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jasper, du hattest gestern, also vielleicht müssten wir vorher mal sagen, wir nehmen heute an einem Sonntagmorgen auf, an dem freien Sonntag vom Jasper.
Und gestern war hey, das ist, warte ganz kurz, das ist, glaube ich, ich muss kurz in den Kalender schauen, warte. 1, 2, 3. Oh, ist der erste Sonntag seit 3 Wochen. Wenn man den Urlaub in La Palma mit einberechnet, wenn man den rauslässt, dann ist es der erste Sonntag.
Dann seit den späten 90ern.
Oh, warte, hier. 26. Juni. War der letzte freie Sonntag. Schön.
Gestern war kein freier Samstag. Gestern hattest du einen sehr spannenden Tag und viele andere Leute hatten auch einen sehr spannenden Tag, weil gestern war Daudel-WM und ich würde sagen, wir steigen gleich mal mit dem emotionalen und spannenden Thema WM ein. Vorher möchte ich aber natürlich wissen, bist du wieder gut zu Hause angekommen?
Ja, das ging
oder
schnell.
Oder habt ihr, bisschen Stau, habt ihr ist noch der relativ viel... Nee. Habt ihr noch relativ viel gefeiert?
In so einem Studio ist sehr professionelle Stimmung und die haben ja heute Cross-Country-WM übertragen. Das heißt, die waren tatsächlich alle sehr gestresst, weil sie wussten, dass sie jetzt da noch relativ viel zu tun haben. Vorbereitung für Cross-Country-WM und natürlich dann heute geballte Action mit der Cross-Country-WM. Dementsprechend waren die alle eher so ein bisschen, alles klar, haben wir erledigt. Gut, dann Ärmel hochkrempeln und weitermachen. Wir haben jetzt noch ein bisschen was zu
genau,
tun.
Genau, da ist die Tür.
Aber wir haben uns natürlich alle sehr gefreut. Vor allen Dingen, hey, das war in Österreich, gell? War die Weltmeisterin geworden. Haben sich natürlich alle sehr gefreut. Ich persönlich muss sagen, ich habe mich sehr für Wally gefreut, aber ich habe mich tatsächlich noch einen Ticken mehr für Nina Hoffmann gefreut. Einfach, weil ich die ein bisschen besser und länger kenne. Ich war aus dem Häuschen tatsächlich. Ich war im Kampf meiner Gefühle gefangen. Kann man nicht anders sagen.
Ja. Das ist schön. Hattest du ein kleines Tränchen im Auge?
Vielleicht sogar zwei.
Das ist doch schön. Ja, mich hat es auch extrem gefreut. Für die Leute, die nicht genau wissen, worüber wir reden. Also gestern war in Leger Downhill-WM und Wally Höll ist Weltmeisterin geworden. Nina Hofmann ist Zweite geworden. Haben beide extrem gute Leistungen erbracht. Und du hast danach was gepostet. Was mich auch sehr gefreut hat, du hast den beiden gratuliert und ich finde es immer schön, wenn man dann sieht, wie viele Leute, die ja dann halt da mitfiebern und sich einfach mit den Leuten freuen.
Ja, also das war ja in Leger tatsächlich, wir haben ja gestern Geschichte geschrieben für all diejenigen, die es verfolgt haben, die haben es live miterlebt, aber erstens, so viele Zuschauer gab es, glaube ich, noch nie. Das war unfassbar.
Das war krass,
ich hoffe,
ne?
Dass Leger heute noch steht und ich hoffe, dass einige Barbesitzer die Nacht gut überstanden haben. Es waren
ich tippe auf Nein.
zwischen 150 und 300.000 Zuschauer und irgendwo dazwischen wird wahrscheinlich die Wahrheit liegen. Aber im Ziel, nach dem Finale, man muss ja auch sagen, hey, zweiter Geschichtspunkt, 3 französische Medaillen in Frankreich, ja. Das letzte Mal, dass es ein Triple gab in Medaillen, war, ich glaube, 1990. Und damals war es Amerika. Das heißt, es war ewig lange, gab es sowas nicht. Und dass 3 Medaillen von der gleichen Nation sind bei einer Weltmeisterschaft, ausgerechnet, dass das in Frankreich stattfindet, das ist schon also wirklich sensationell. Und dementsprechend war natürlich die Stimmung. Die Gendarmerie, a.k.a. The Cops, hatten echt Probleme, irgendwie die ganzen Zuschauermassen da im Zaum zu halten und die Übertragung am Laufen zu halten. Also es war echt krass, war wirklich krass.
Ja, ja, vor allem die Franzosen sind ja dann auch dafür bekannt, dass sie halt dann wirklich sehr ausgelassen feiern können. Und das ist schon, war schon sehr nice. Und man hat dann nachher auch Videos gesehen, wie die 3 auf dem Treppchen mit so einem Scooter wegfahren und dahinter die ganzen Polizisten joggen, damit die überhaupt irgendwie durchkommen. Also da war auf alle Fälle richtig Stimmung. Und auch, dass jemand in seiner Home Country Weltmeister wird, kommt ja nicht so oft vor. Ich glaube, das ist erst 3 Mal vorgekommen, oder?
Ja.
Bis jetzt.
Die Statistik kann ich dir da nicht aus dem Kopf sagen.
Ja, ich glaube, Greg Menard in Südafrika, Fabien Barel in Frankreich, ich glaube Nico Voyot und jetzt halt Loic Bruni. Also richtig, richtig krass. Und ich hatte auch, nachdem Leuk dann unten war und einen Wahnsinnsrun runtergebracht hat, wo man nicht genau weiß, wo der 2 Sekunden gefunden hat auf dieser Strecke. Da habe ich auch gesagt, heute Abend reißen die Leger ab.
Ich fand es also krass. Echt. Tatsächlich, wenn man sich die vergangenen Weltcups anguckt, dann waren es häufig auch auf langen Strecken immer Battle um Zehntel, manchmal auch Hundertstel. Also die Zeiten waren recht knapp zusammen. Klar, ab und zu gibt es immer mal Ausreißer, aber ich fand es wirklich krass. Gestern in Leger, die Zeiten waren sehr divers. Also auch von guten Fahrern, die dann auf einmal 4 Sekunden hinten lagen. Und dann aber auch von Loic Bruni, der eben da die 2,5 Sekunden Vorsprung rausgefahren hat. Die Zeiten gingen so auseinander.
Aber fandst du das wirklich? Ja. Also, doch. Ich hatte das Gefühl, das war alles...
Ich habe das gesehen.
Ich fand, das war alles so, auch wie immer, also alles relativ eng. Und dann kam Loic. So, also die anderen waren doch relativ dicht beieinander auch, oder? Oder war da auch nochmal... waren da so große Zeitsprünge. So habe ich das dann gar nicht mitgenommen, weil ich halt wahrscheinlich nicht so
Loic Bruni ist mit 3,20 gefahren. Pirot Amorie hat 2,5 Sekunden Rückstand. Und dann gab es nicht 2,6, 2,7 oder 2,8 innerhalb des Zehntels, sondern Loris Vergé ist 3,3. Aufgerundet 3,9 Sekunden langsamer. Das sind schon wieder fast 1 Sekunde langsamer. Dann gab es 3,9. Dann gab es 4,3. 4,4, 4,5, 4,8, 4,9, 5,4. Also selbst bei Greg Minard zu Benoît Collonges liegt nochmal eine ganze halbe Sekunde. Und das war in der Vergangenheit bei den anderen Weltcups doch deutlich, ich sag mal, näher zusammen. Und ich glaube, es liegt daran, dass die Strecke von oben bis unten sehr ähnlich war. Also es gab, wenn du dir eine Strecke anschaust wie Mont-Saint-Denis, die hat zwischendurch ein Vollgasstück, dann hat sie ein technisches Steinfeld, dann hat sie ein paar Anliegerkurven und so ein Stück mit offenen großen Sprüngen. Und im Prinzip ist es so, dass der eine Fahrer ein bisschen das besser kann und der andere Fahrer das ein bisschen besser kann. Und weil alle am Limit kratzen, treffen sie sich wieder bei dieser ähnlichen Zeit. Und dadurch, dass Leger von oben bis unten so homogen, so staubig, so krass war, gab es halt einfach Fahrer, die damit saugut zurechtgekommen sind oder eben gar nicht zurechtgekommen sind. Und ich glaube, deswegen sind die Zeiten so strange gewesen. Also keine Ahnung. Okay. Wenn du jetzt schaust hier, also ein Greg Minard hat 5,4 Sekunden auf Loic Bruni verloren, der letztes Jahr Weltmeister war. Das ist schon, und der hat keinen großen Fehler eingebaut oder so, weißt du? Der ist jetzt nicht vor dem Baum gefahren und hat geparkt oder irgendwo einen Fuß gesetzt. Also ich fand's krass.
Aber da ist ja auch wieder, ich meine, ja, der war 5 Sekunden langsamer wie der Gewinner, aber der war halt nur 2 Sekunden langsamer wie der Dritte. Also, dass es halt vorne raus so ein krasses Gap ist, das habe ich so in Erinnerung, das letzte Mal, als Sam Hill da mit, weiß nicht, 11 Sekunden oder so in die letzte Kurve in Valdisola eingebogen ist, oder?
Ja,
also. Dass jemand wirklich so crazy vorne rausfährt.
Ja, 2,5 Sekunden auf der Strecke sind. Also vorne rausfahren ist schon viel tatsächlich und keine Frage, das war ein absolut WM-würdiger Lauf, also dass der gestern gewonnen hat, ist wirklich, wirklich verdient und ehrlich gewonnen und ein absolut unnachmachbarer Lauf, weil das war Königsklasse, definitiv.
Ja, und das beweist wieder, dass du halt mit deiner Einschätzung, dass er so ein bisschen der kompletteste und beste Fahrer ist, der es halt schafft, auf den Punkt fit zu sein, recht behält, oder? Weil ich glaube, den hatte niemand auf dem Zettel für gestern, oder? Mhm,
korrekt. Also selbst ich habe irgendwie Loic Bruni nach dem Jahr, wie es für ihn gelaufen ist, nicht so richtig auf dem Sender gehabt und bin umso stokter, dass er mal wieder bewiesen hat, was für ein Diamant er ist, unter welchem Druck er arbeiten kann und WM-Druck absolut krass. Fünfter Weltmeistertitel, glaube ich, für ihn. Also bei der WM funktioniert der einfach. Das ist so krass. Ja. Das ist so krass. Ja,
der kann halt einfach wirklich, wie du halt sagst, ne, auf dem Punkt performen und das können halt die wenigsten. Dafür braucht man halt. Ja. Rennen werden im Kopf gewonnen und der ist halt sehr, sehr stark im Kopf.
Ja. Voll krass. Okay.
Das ist schon.
Nina Hoffmann, wir haben eine deutsche Medaille, müssen wir auch nochmal drüber reden, weil wir hatten noch keine deutsche Medaille im Downhill, glaube ich. Und das ist definitiv mega krass. Was ich aber am allerkrassesten fand, was ich unbedingt loswerden muss, ist, wie sehr Nina Hoffmann sich erstens über einen zweiten Platz gefreut hat bei einer WM.
Ja.
Das ist einfach sehr sportlich. Das ist einfach, bescheiden ist das falsche Wort, aber trotzdem einfach zufrieden. Ja, die hat alles gegeben. Die wusste, ey, Podium wäre geil. Die hat realistische Ziele gehabt und die hat sie umgesetzt und hat sie abgeliefert und darüber konnte sie sich von Herzen freuen. Mega schön zu sehen. Und sie hat sich extrem für Walli Höll gefreut. Und wirklich ehrlich gefreut. Das war nicht ein, okay, ich muss jetzt vor der Kamera irgendwie ihr gratulieren und Sportsmann sein und eigentlich denke ich auch, ich hätte gern gewonnen, sondern die hat sich wirklich ehrlich gefreut. Es war ehrliches Rennfahren und zwischen den beiden diese Harmonie zu sehen, generell bei den Frauen diese Harmonie zu sehen, diese Community zu sehen unter den Topfahrerinnen, das ist für mich echt, mir ist das Herz aufgegangen. Nina Hoffmann hat da gestern in meinen Augen erstens Sportgeschichte geschrieben aufgrund der deutschen Medaille und zweitens aber auch wegen Sportlichkeit im Rennsport. Sehr
ja.
cool.
Ja, das ist, die ist halt einfach eine Wahnsinnsperson und es gibt ja das Video, wo sie halt dann vor Glück weint mit ihrem Syndicate-Team und so. Ganz, ganz stark, aber ich finde, Nina hat aber auch das ganze Jahr über so einen unglaublichen Schritt gemacht und wenn man jetzt zum Beispiel den Race Run in Andorra ansieht, wo alle, die noch vor ihr waren, und ich glaube, sie ist Zweite geworden, also war nur eine vor ihr, die sind halt immer super on the edge gefahren und da hatte ich schon das Gefühl, dass Nina extrem sicher und nicht so ganz über das Limit geht, sondern sagt, hey, ne, runterkommen, weil das war ja das, was man ihr davor das Jahr vorgeworfen hat, dass sie halt einfach, sie hat ein gutes Rennen gehabt und dann wieder ein ganz schlechtes. Und dieses Jahr ist es halt recht konstant und auch wie sie dann diese Plätze einfährt, finde ich extrem gut und da hat sie einfach einen wahnsinnig guten Schritt gemacht und das wird ihr die nächsten Jahre noch sehr, sehr gut tun, dass sie halt einfach kalkulierter fahren kann.
Mhm, genau, ich würde das Wort rational irgendwie benutzen, das ist irgendwie so ein bisschen rationaler geworden, lässt sie nicht so schnell aus der Ruhe bringen.
Ja.
Hat natürlich auch, glaube ich, viel mit dem Team zu tun, da fühlt sie sich wirklich gut aufgehoben. Sie freut sich jedes Mal, wenn es wieder losgeht, auf dem Weltcup mit dem Team unterwegs zu sein. Mega cool. Und was man aber an dem Punkt, was du gerade gesagt hast, auch noch anbringen muss, ist tatsächlich, sie hat an den richtigen Stellen quasi nicht überpaced und damit Zweite geworden. Miriam Nicole hat, glaube ich, das Gleiche probiert, ja, ist aber nur Dritte geworden, die eigentlich einen mega krassen Vorsprung in der Quali hatte. Und das ist ein Beispiel dafür, dass, ja, wie viel nimmt man raus, wie viel ist zu wenig, wie viel ist zu viel, kann halt auch nach hinten losgehen. Und Nina Hoffmann hat es halt einfach auf den Punkt runtergebracht. Hatte noch Probleme mit dem Klickpedal, ist ein, zwei Mal nicht wieder richtig ins Klick gekommen, nachdem sie bei einem, wo das Hinterrad so leicht weggebounced ist, hat sie ins Klick verloren, ist nicht wieder richtig reingekommen, war wieder draußen, ist wieder nicht reingekommen. Also für die, in Anbetracht der Tatsachen, was auch in dem Rennlauf alles passiert ist, was das für den Kopf auslöst, ja, wenn du gerade in deinem Weltmeisterschaftslauf merkst, scheiße, ich komme nicht richtig ins Klickpedal rein, auf einer Strecke, die ja so viele kleine Wurzelschläge hat wie Liger, absoluter Wahnsinn, was sie abgeliefert hat.
Ja, und das ist ja auch immer das, was die großen Fahrer also ausmacht, wie ein Menard oder ein Bruni, den siehst du ja auch nicht an, dass sie schnell sind.
Ja.
So, also du, ne? Es ist nicht so, dass du denkst, boah, krass, was machen die hier? Wie zum Beispiel in Pirion, wo du immer denkst, krass, okay, dass der das gestanden hat. Aber das haben diese Leute, die halt lange vorne fahren, die immer diese, ne? Die dann auch Saisons gewinnen, weil die halt einfach so konstant fahren. Die haben das nicht, sondern die fahren halt einfach kalkulierter, schnell, aber nie übers Limit drüber. Und das, ich glaube, da ist Nina gerade auf einem extrem guten Weg, das zu lernen.
Ja, voll geil.
Also da freue ich mich noch auf ganz, ganz viel, was kommt, weil die auch einfach eine Vorzeigesportlerin für Deutschland ist.
Sehr cool.
Und den Sport, glaube ich, sehr bereichern wird, auch für uns Deutsche.
Ja, auch in den Werte und Normen, was ich vorhin gesagt habe, dass einfach Sportlichkeit da vorne ansteht.
Ja, das letzte Video, was ich noch kurz ansprechen möchte, und dann lassen wir das Thema WM auch gut sein. Ich weiß nicht, ob du das Video von Walter Höll, von Wallis Vater gesehen hast, der ja eh ein sehr trockener und ruhiger Mensch ist, der einfach da meinte, Ladies and Gentlemen, so in so einem österreichischen, wir sind hier in Léger und wir sind Feldmeister. Habe ich sehr lachen müssen, das hat das Ganze ganz gut zusammengefasst und finde ich mega witzig. Ja. Finde ich mega, mega witzig. Genau. Alright, Jasper, jetzt reden wir mal wieder mehr über uns. Ey. Jetzt haben wir genug über andere Fahrer geredet.
Me-Time, wir haben es vorhin schon im Vorgespräch
gehabt.
Jetzt
ist auch wieder gehabt. Zeit. Jetzt ist auch wieder Zeit für uns.
Ja. genug die anderen gelobt, jetzt können wir uns selber wieder Loblieder singen.
Genau, ich gucke gerade durch meine Windschutzscheibe, weil ich nehme mit meinem Camper auf das Meer, auf das schwedische Meer. Und bin gerade auf dem Weg von Deutschland nach Norwegen hoch und bin gerade in der Nähe von Göteborg. Ich habe ein Leben und ich bin jetzt schon eine Woche unterwegs, weil ich hatte ja noch meinen Foto-Food-Styling-Workshop. Ja. Und das war sehr, sehr spannend, weil ich habe interessante Leute kennengelernt. Ich habe die Krautköpfe kennengelernt. Das sind eben diese Food-Blogger und Instagrammer, bei denen ich den Workshop belegt habe. Und da kann man mal bei Instagram gut vorbeigucken. Das ist wirklich sehr cool, weil die haben sich wirklich so ein bisschen ihr eigenes Imperium da erschaffen. Die sind aus Berlin nach Mecklenburg-Vorpommern auf so ein kleines Dorf mit, glaube ich, 50, 60 Einwohnern gezogen. Und haben so ein altes Haus gekauft mit einem großen Garten. Und haben das Haus wirklich so stylisch und cool renoviert, dass das ganze Haus eigentlich ein Studio ist. Also die haben halt die Fenster so eingebaut, dass das Licht in die richtige Richtung reinfällt, dass sie halt dort mit natürlichem Licht arbeiten können. Und es ist so krass, es ist egal, was in diesem Haus ist, wenn du es fotografierst, es schaut immer aus wie aus dem Studio oder wie aus dem Katalog. Und das ist schon echt echt Wahnsinn.
Und Tobi Woggon denkt sich so, scheiße, mein Haus ist jetzt gerade fertig, jetzt muss ich hier schon wieder Rentner einreißen. Also,
gib mir einen Hammer. Genau, aber es ist wirklich sehr, sehr cool und die beiden sind extrem nett. Und
hast du einen Rabattcode für uns? Wenn da jetzt auch jemand sagen möchte, er macht einen Food-Styling-Workshop, so wie Tobias Woggon. Hast du da Rabattcodes? Ein Affiliate?
Leider nicht.
Irgendwas?
Leider nicht, nein, das ja, haben die nichts rausgehauen, leider. Leider nichts rausgehauen.
Also muss man noch per Pedis vorbeischauen.
Genau, muss man vorbeischauen, muss man einen Workshop aktiv, oder sonst irgendwas buchen. Aber ich kann es empfehlen und wie gesagt, auf Instagram vorbeischauen. Die geben sich extrem viel Mühe mit ihrem Gemüsegarten. Und es schaut einfach sehr, sehr cool aus. Und die haben den Workshop auch extrem gut aufgebaut. Und es hat Spaß gemacht, sich einfach mal wieder ein bisschen inspirieren zu lassen, einfach mal wieder so ein bisschen aus dieser Fahrradbubble rauszukommen und mal andere Sachen zu machen. Und das tut mir immer extrem gut, sich da mal so ein bisschen rauszunehmen und einfach mal wieder andere Interessen zu verfolgen. Und das ist schön. Das hat mich gefreut. Ich war am Anfang so ein bisschen, weil sowas kostet natürlich auch immer viel Geld und ich war am Anfang so ein bisschen, war das jetzt wirklich cool, das zu buchen und jetzt bin ich da irgendwie 4 Tage, wird das cool, aber es hat sich auf alle Fälle voll gelohnt und einiges gelernt und vor allen Dingen halt viel Inspiration mitgenommen.
Mhm. Und es ist ja aber auch tatsächlich mittlerweile schon auch Teil deines Business.
Ja, auf alle Fälle, genau. Also ich habe jetzt gelernt auf alle Fälle, was ich noch alles, wie viel mehr ich da noch machen könnte. Aber ja, ist auf alle Fälle was mich interessiert. Genau, und da möchte ich natürlich dann auch möglichst gute Arbeit abliefern, weil das ist ja das, was ich glaube, uns beide ausmacht, ist, dass wir halt, egal bei was wir machen, wir es halt möglichst gut machen wollen und nicht einfach nur dahin rotzen. Von daher war das sehr, sehr schön.
Ja.
Ja, und jetzt, wie gesagt, hoch auf dem Weg nach Norden, ne?
Und dann wirst du da jetzt ein bisschen kochen, hier, Outdoor Kitchen, gibt's ja genug Bücher von vielen Leuten und machst du dann auch ein bisschen Food Styling für Instagram, dass man da gleich mal sehen kann, was du so gelernt hast?
Auf alle Fälle, natürlich, klar. Ja, vor allen Dingen muss ich ja jetzt das, was ich gelernt habe, auch mal wieder umsetzen, weil, ne, Übung macht den Meister.
Und wir hatten vor 3 Jahren, glaube ich, mal gesprochen, dass du das Thema Instagram ja eh mal wieder angehen möchtest.
Ja.
Genau. Genau.
Ja. Man ist ja jetzt wobei Instagram ja scheinbar gerade komplett in sich zusammenbricht, oder? Was man da so von verschiedenen Instagrammern hört.
Echt? Weiß ich gar nicht. Das ist
schon auch spannend.
Ich hab die App heute Morgen zugemacht und mal jetzt mal einen Tag, 2 Tage Instagram frei nach der Weltmeisterschaft. Okay. Mal ein bisschen wieder runterkommen.
Aber keine Angst, in den 2 Tagen hat sich noch nicht viel getan.
Okay, gut. Ich guck's wieder rein. Mach die App auf, gib die App nicht mehr. Entschuldigung, Error 404. Diese Seite konnte nicht gefunden werden. Huch.
Ja,
genau. Kommen wir so mal 2 Tage offline, schon gibt's die Welt nicht mehr. Ja, crazy.
Genau.
Ich habe auch was wirklich Wunderschönes zu berichten, was Balsam für meine Seele war, also neben dem Podcasten mit dir jedes Mal, war der Community Ride, den ich gemacht habe. Oberammergau, wir haben quasi zusammen mit Red Bull zu einem Community Ride geladen, über meinen YouTube-Kanal beworben. Das heißt, die Leute, die da regelmäßig meine Videos schauen, die haben das mitbekommen, dass wir am 14. August war es, glaube ich, in Oberammergau abgehangen haben und dort eine Art Community Ride gemacht haben. Und das war echt cool, weil ich war wirklich so ein bisschen verunsichert, wenn schon sogar Red Bull kommt mit DJ und Zelten und Gedöns und dann mit allem drum und dran. Und Bikepark Oberammergau hat es auch beworben und dann war ich so, hatte echt Schiss, dass zu wenig Leute kommen, ne? Dass man das jetzt so groß ankündigt und dann stehen halt da irgendwie 10 Leute. Und dann denkst du dir, oh, ja, das wäre richtig unangenehm gewesen. Aber es waren echt viele Leute da und es hat mich richtig gefreut. Und es waren echt coole Leute da, die dann auch alle des Chainless Race mitgefahren sind. Die zumindest alle beim Whip-Off dabei waren. Nicht alle sind jetzt mitgesprungen und haben da die Whips rausgehauen, aber alle, die irgendwie anwesend waren und des Chainless Race mitgefahren sind, sind dann auch zu dem Whip-Off-Kicker gekommen und haben sich ins Publikum gesetzt und mit zugeschaut und es war eine sehr, sehr coole, nahbare Atmosphäre, die unfassbar viel, ja, Freude gebracht hat. Ich habe mit einigen Leuten reden können, die regelmäßig meine Videos gucken und das hat einfach, hat einfach ein schönes Feedback gegeben, motiviert für die Zukunft da weiterzumachen. Und das wollte ich einfach mal erzählen, wie geil das war. Also
das ist ja auch immer schön, einfach zu sehen, für wen man es macht, oder?
Ja.
Also, dass du, ich meine, du siehst natürlich immer irgendwie Zahlen so und dann schreiben die halt auch immer welche oder welche kommentieren, aber dann wirklich die Leute, die deine Videos gucken, vor sich zu haben und mit denen halt irgendwie zu quatschen, mit denen guten Tag zu haben, das macht es ja dann einfach viel, viel persönlicher, oder?
Ja, voll. Und es war total schön zu sehen, weil auch ganz viele Familien da waren. Das habe ich schon häufiger gehört, dass tatsächlich die ganze Family gerne mal meinen YouTube-Kanal guckt, also dass die Kids gucken können und die Eltern aber auch irgendwie. Und dann waren natürlich viele Familien vor Ort und die Kids haben sich mega gefreut, mit mir eine Runde fahren zu gehen. Die Eltern haben sich gefreut, Fotos davon zu machen. Es war irgendwie echt einfach so eine herzliche Stimmung, hat mega Bock gemacht.
Ja. Ja, das ist cool. Das sah auch schön aus. Sah auch nach einem sehr guten Vibe aus.
Ja. Und jetzt nochmal hier kurz Aufruf an alle unsere Zuhörer. Denn mit uns, also mit Tobi, meinem zweiten Balsam für die Seele, kann man uns live hören und auch live betrachten. Sogar vielleicht, wenn ihr nett fragt, auch ein Foto zusammen machen. Und zwar stehen wir am 9. September beim 4 Bikes Festival im Odenwald auf der Bühne und machen das, was wir heute hier ferngesteuert machen, machen wir da live auf der Bühne.
Genau.
Vor 5 Zuschauern.
Ja, es kommt nicht drauf an, wie viel es sind, Jasper. Es kommt wenn nur darauf an, sagst, wie gut die sind. Ja, ich freue mich extrem darauf. Bin auch schon ein bisschen nervös. Aber ich sag mal so, Jasper, das kriegen wir doch hin, oder?
Ja, ich meine, also, selbst wenn es in die Hose geht, dann haben die Leute was zu lachen. Und das ist ja auch immer Teil unseres Entertainments. Also von daher, ich gute Dinge, so, egal wie es ausgeht.
Quatsch ins Mikro reden, also das können wir nun wirklich.
Ja, ja.
Ja, aber genau, kommt vorbei und geht dann noch mit Jasper und mir ein Enduro-Rennen fahren danach. Wo ich vielleicht noch ein bisschen...
Ich werde cheaten, ich werde früh morgens losfahren, als Erster, damit ich früh im Ziel bin, um früh nach Hause fahren zu können.
Weil danach musst du noch arbeiten.
Ja, vor allem die Heimfahrt ist ziemlich lang. Ja. Ja.
Genau, aber da freue ich mich auch schon drauf. Das ist, ich habe jetzt tatsächlich mit dem Urlaub hier nicht die beste Vorbereitung dafür. Aber, das macht nichts, ich habe einfach Bock, mit dir einen Tag abzuhängen und ein bisschen Radfahren zu gehen.
Ja, ich freue mich tatsächlich auch sehr drauf. Und wie gesagt, ich würde mich noch mehr freuen, wenn viele Zuhörer von euch tatsächlich sagen, geil, die Jungs sind beim 4Bikes-Festival, komm, lass mal hinfahren, denen ein bisschen auf die Nerven gehen. Ja, das würde ich lustig finden. Komm vorbei, sprech mit uns und genieß die Live-Atmosphäre. Wir haben sowas auch noch nie gemacht, wird bestimmt lustig. Also, verpasst das
nicht. Ich gehe auch ganz fest. Wir haben ja zum Glück, haben wir ja Alkohol auf der Bühne, von daher können wir uns auf alle Fälle sonst lustig trinken.
Und ja, genau, was noch ganz wichtig ist, es gibt ja einen Anschlusstermin. Also, es kann tatsächlich witzig werden.
Ende offen. Ja. Ja. Das wird auf alle Fälle cool. Ja. Jasper, ich war gestern, nachdem ich das 3 Jahre lang geplant habe, bei Holy Smoke.
Oh, ich hab's gesehen.
Holy Smoke ist einer
Container, Containerschiffe als Smoker.
Richtig, genau. Ist einer der, also ist auf alle Fälle der beste Barbecue-Laden in Europa und ist aktuell auf dem Ranking Nummer 3 weltweit. Und das heißt was, wenn man gegen die ganzen Texaner und Louisianer und alles Mögliche ankommt. Und das aus einem kleinen Dorf in Schweden. Das ist schon richtig, war schon richtig, richtig crazy. Also wenn man sich so ein bisschen in dieser Barbecue- und Food-Ecke bewegt, dann stößt man relativ schnell auf Holy Smoke, weil die halt wirklich so der einzige erreichbare Barbecue-Laden sind. Und ist komplett verrückt, dorthin zu fahren, weil, wie du schon gesagt hast, die haben Smoker, die sind so riesig lang. Und mit was für einer Präzision die da das Fleisch räuchern und das alles zubereiten, das ist schon crazy. Also es ist alles sehr, sehr rough. Also man kann das jetzt nicht irgendwie mit Sterneküche oder in dieser Art und Weise gut schieben, sondern es ist halt wirklich, es ist einfach ehrliches Barbecue, ehrliches US-Barbecue und mit Brisket, mit Ribs, mit Pulled Pork und so. Und das lohnt sich auf alle Fälle, wenn man mal nach Schweden hochfährt oder viele Leute kommen dran vorbei, wenn sie nach Norwegen fahren oder so, da mal einen Abstecher zu machen, weil das ist wirklich verrückt, wie gut das dort ist. Also das habe ich, ich war ja schon oft in den USA und habe da in Barbecue-Läden was gegessen, aber so gut wie da habe ich es noch nirgendwo erlebt. Schon wirklich crazy gut.
Geil.
Ja.
Was hast du gegessen?
Das war ein Erlebnis. Ich habe tatsächlich einmal alles gegessen, also von Brisket über Ribs bis hin zur Sausage und das war dann vorgestern Abend und dann sind wir tatsächlich gestern Mittag nochmal hingefahren, weil ich noch den Pulled Pork Burger und das Pastrami Sandwich essen wollte. Einfach um da halt wirklich mal, wenn man schon mal da ist, das auch mal auszunutzen und sich da auch ein bisschen inspirieren zu lassen, was alles geht. Und das heißt einmal die Karte rauf und runter und es ist echt, hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Sowas.
Geil.
Genau. Also ich muss das sagen, nächste Mal, wenn du Richtung Norwegen oder Schweden hochfährst, dann dort stoppen und einen Tag mal Fleisch
essen. Großer Punkt auf der To-Do-Liste. Nächstes Jahr Norwegen-Trip. Nächstes Jahr Whistler-Trip steht auch auf der To-Do-Liste.
Der steht bei mir auch drauf.
Und jetzt im Winter wieder surfen, würde ich nochmal geil finden. Irgendwie nochmal so eine Woche Surfcamp machen. Irgendwie,
cool.
Ja, hätte ich mega Bock drauf. Mal gucken.
Ja, nicht schlecht. Das klingt auf alle Fälle nach einem...
Also wenn ich dann nach Norwegen hochfahre, dann fahre ich über Schweden und fahre bei diesem Smokerboy vorbei und sage ihm, hey, yo, liebe Grüße von Tobi Woggon, ich nehme auch bitte einmal alles.
Genau, und dann sagen die, ja, bitte gib uns all dein Geld. Und wer? Ja, ungefähr so läuft das.
Krass, ist das so teuer, oder was? Wie muss man sich das vorstellen? Wie teuer ist das?
Ja, es ist, also ich weiß nicht,
wie viele 100 Euro hast du da gelassen?
Du hast diese Platte gesehen, die ich dort gepostet habe, oder? Da war irgendwie ein bisschen Brisket drauf, da waren irgendwie ein bisschen Ribs drauf, eine Wurst und ja, ein bisschen Salat und so. Und die hat 90 Euro gekostet zum Beispiel.
Mhm.
Also das ist schon, für die Menge, das ist schon echt einiges.
Hm.
Das, ja.
Das ist, also das, ja, ist teuer. Aber gut, lag wahrscheinlich auch lange auf einem dieser riesigen Container-Smoker, der ja auch richtig nicht günstig ist anzuheizen. Von daher.
Ja, vor allen Dingen, die Jungs sind ja die Nacht wach und müssen das halt immer kontrollieren. Und die, ich glaube, so ein Pulled Pork liegt irgendwie 30 Stunden oder so auf dem Smoker bei denen. Und
die 30 Stunden.
Solange stehen natürlich auch Leute daneben und müssen das immer wieder checken und müssen das halt bearbeiten und wieder mit irgendwas besprühen und so. Also da steckt schon sehr, sehr viel Arbeit dahinter.
Ja, krass.
Von daher absolut gerechtfertigt. Und genau. Ja.
Ja, nice. Dann nimmst du ein paar Kilo zu und dann kommst du zurück und musst wieder hart trainieren. Wenn du so viel,
so ist das.
So viel Foodstyling und Foodworkshops und so viel gutes Essen konsumierst und wenig Fahrrad fährst.
Genau. Und das Tolle ist ja, ich komme zurück und fahre gleich zwei Tage später mit dir ein Rennen. Also man nennt mich dann den Kugelblitz. Aber egal. Das muss einfach so sein.
Ja, ich habe noch eine ganz peinliche Story zu erzählen, aus der ich ja einiges mal wieder gelernt habe und was aber auch erschreckend war, dass ich anscheinend vorher das noch nicht gelernt habe, aus den Dingen, die vorher in meinem Leben schon passiert sind. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, damit auch ihr die Möglichkeit habt, über Jasper ja auch zu lachen. Tobi, hast du es mitbekommen, dass mein Handy kaputt war?
Ja, das habe ich mitbekommen.
Ja.
Das genau. Ist nicht nur gesplittert, sondern auch krumm war, glaube ich, oder?
Ja, genau. Also so eigentlich ziemlich kaputt. Also es war die Vorderseite kaputt, das Display, das hat nichts mehr angezeigt. Es war verbogen, direkt unter den Kameras. Und die Rückseite war dementsprechend auch zersplittert. Und der Rahmen hatte dementsprechend einen Riss. Also war im Prinzip da. Es gibt eine Stelle an diesem
ganze Arbeit
iPhone
geleistet.
13, der, wo so ein schwarzer Strich durchgeht. Und genau da war es zerbrochen. Und gut, also, wo fange ich an zu erzählen? Mein
am
Handy
vorne.
Hat eine Schutzhülle und es hat sogar ein Panzerglas vorne drauf. Ich habe es dennoch in der Hosentasche. Green Hill Bike Park, das erste Mal im Green Hill Bike Park, mega geil. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, am Vormittag unter anderem mit deinem Freund Dennis Stratmann unterwegs gewesen, der auch schon hier Gast in diesem Podcast war. Max Top von SRAM war auch mit am Start. Und Viktor Sebold, mit dem ich früher Downhill-Rennen gefahren bin, war auch mit dabei. Wir hatten einfach einen mega geilen Vormittag. Ich habe die GoPro einfach mal im Auto gelassen, nichts gefilmt, einfach nur Spaß gehabt. War für mich absolut geil. Vor allem Green Hill Bike Park ist ja auch mega geil, muss man einfach mal fairerweise so sagen. Und am Nachmittag kam dann Sven Busse vorbei mit seinem Bruder Matze Busse. Die, also Sven kennt man von der Stone King Rally, mit dem bin ich zusammen die Stone King Rally, das 6-Tage-Enduro-Etappenrennen gefahren. Und dann kamen auch die Jungs von Liquid Life, wofür ich eigentlich gebucht war, von Freitag bis Sonntag vorbei. Und da wollten wir eigentlich noch ein bisschen Content machen. Und ich war aber irgendwie schon hart im Sack. Und naja, irgendwie Gruppendynamik, ne? Viele Leute. Und Sven hat meinen 5010 hart abgefeiert, weil man eben damit Barspins machen konnte für spieltes Dripbike. Er als alter BMXer hat das mega lustig gefunden, das Bike. Und war voll hyped. Und ich wollte ihm nochmal so, ey, guck mal, Sven, weißt du, wie cool das Bike eigentlich wirklich ist? Und wir waren auf dem Weg vom Liftausstieg zum Trail-Einstieg, also ungefähr 20 Meter pedalieren um den Lift rum. Eine Gruppe, ich glaube, von 5 Leuten. Und ja, ich so, das Coolste an diesem Rad ist eigentlich Barspins bergauf. Wenn man mal so eben lässig pedaliert und zwischendurch einen Barspin einbaut. Und kein Scheiß, das funktioniert eigentlich echt gut, wenn du ein gewisses Gefälle hast. Oder also eine Steigung bergauf. Das Problem war, es gab keine Steigung. Und ich hatte kurz ein Quäntchen drüber nachgedacht, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist, das zu machen. Aber ich wollte halt Sven irgendwie so ein bisschen teasen. Und ja, folgende Problematik. Das Vorderrad war nicht hoch genug. Es landet exakt bei einer Dreiviertelumdrehung. 90 Grad in Fahrtrichtung. Das Vorrad klappt nach links weg. Ich war eingeklickt, ich habe auf dem Rad Klickpedale und bin nicht schnell genug aus diesem Krieg gekommen und dementsprechend einfach stumpf, wirklich stumpf, nach rechts umgekickt, auf die Hüfte, auf den Schädel. Bin richtig stumpf auf den Boden geklatscht. Dabei hat natürlich mein Handy nachgegeben. Guterweise, weil es war anscheinend ein ziemlich guter Hüftprotektor, weil da genau an der Stelle muss ein fieser Stein gelegen haben. Und ich bin auch noch auf den Kopf gefallen. So. Ja.
Nice.
Also erst habe ich nur gedacht, boah, richtig peinlich, weil einfach so viele Leute zugeguckt haben. Im zweiten Moment habe ich mir gedacht, oh nein.
Richtig dämlich.
Ich habe eine neue Insta 360 auf meiner Brust gehabt. Die hat jetzt einen Kratzer auf der Linse. Oh nein. Und irgendwie drei Viertel der Abfahrt unten war die Strecke gesperrt wegen dem Unfall. Wollte ich mein Handy kurz aus der Tasche ziehen und drauf gucken und sehe so, ah, yo, das Handy ist auch im Arsch. Fuck.
Ja, einmal schön Rundumschlag gemacht.
Ja.
Die Story geht
noch
weiter.
Also ich kann noch weiterreden. Weil klar, also Insta360 und Handy an dem Tag zu schrotten, ist schon mal ärgerlich. Vor allen Dingen an einem Influencer-Event, wo du irgendwie drei Tage Content machen sollst und du hast kein Handy am Arsch der Heide irgendwo im Sauerland. Da gibt's keinen Apple Store, wo du mal eben hinfahren kannst. Das Programm von Freitagabend war komplett durchgetaktet bis Sonntag. Das heißt, es gab auch nicht mal eben irgendwie, wo du sagst, okay, ich habe jetzt vier Stunden Zeit, mal eben irgendwo in Ruhrpott zu fahren oder irgendwo hinzufahren, um mir ein Handy zu kaufen. War ein bisschen eine Story. Wir haben es über die Community gelöst. Erik Juncker hat über Instagram einen Aufruf gestartet und dann hat uns tatsächlich die liebe Jenny ein Handy gekauft und musste ins Sauerland und hat es dann vorbeigebracht. Mega, mega großes Danke an Jenny. Und auch an Erik und Julia, die mich da so tatkräftig unterstützt haben. Long story short, ich hatte ein Handy, aber kein Backup.
Ja, und jetzt
das war der Punkt, wo ich gedacht habe, da hätte man doch eigentlich mal draus lernen müssen, nachdem irgendwie vor knapp 4 Jahren in Amerika alles geklaut worden ist, seitdem man für alles überall ein Backup hat, aber irgendwie vom Handy, da habe ich einfach noch nie drüber nachgedacht, so dämlich das ist, gell?
Und das Problem ist ja tatsächlich, dass du, also wenn das Display gesperrt ist, oder gesplittert ist, kannst du ja den Code nicht mehr eingeben. Correct. Und den ein paar Mal falsch eingegeben, heißt, du kommst auch nie wieder an deine Daten dran.
Korrekt.
Also du kannst dann nicht einfach so ein Recovery-Backup machen, sondern ist einfach weg.
Genau, ja. Genau da ist das Problem. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Und es geht ja noch weiter. Dadurch, dass das Handy so zerstört war, so verbogen war, kannst du halt auch nicht hingehen und sagen, naja gut, dann lass ich jetzt mal nur ein neues Display einbauen, kostet mich 300 €, dann habe ich die Daten und alles ist gut. Nee.
Ja.
Weil das Handy so verbogen ist, dass du eben nicht nur ein neues Display einbauen kannst, weil du kannst gar kein neues Display einbauen, ohne dass du die Schale und die Rückseite auch erneuerst, wo du dann bei 1.000 € liegst. Ich habe mir aber gerade ein neues Telefon für 1.500 € gekauft. Und dann, oh nee, muss doch nicht sein. Ich habe mal ein bisschen telefoniert. In Raubling bei Rosenheim gibt es einen Handyspezialisten, Kormann, der hat mit mir einen netten Deal gemacht, der hat ein Display bestellt, hat es kurz angeschlossen, ich konnte meine Daten sichern, dafür durfte er das kaputte Handy behalten, hat es für sich selber wieder hergestellt, weil klar, der zahlt überall nur die EK-Preise und seine Arbeitsstunden gar nicht. Das heißt, der hat einen guten Schnapper gemacht mit dem Telefon, ich hatte meine Daten, alle waren glücklich, alles ist gut. So.
Da hast du aber echt noch Glück gehabt.
Das war jetzt so die Abrundung der Geschichte, aber das war noch nicht das Ende des Tages, an dem ich es kaputt gemacht habe. Weil an diesem Ende des Tages ist noch etwas vorgefallen. Und zwar, ich glaube, ich habe so resümierend, oder wie sagt man nicht resümierend, sondern rückblickend wollte ich sagen. Rückblickend habe ich wieder diesen Sturz ja auch auf Video, wie ich mit diesem Schädel auf den Boden einschlage. Und ich glaube, ich hatte eine Gehirnerschütterung. Ich war so ein bisschen dizzy, irgendwie blöd auch. Und wir standen an einer Kreuzung in einem Konvoi zu unserer Unterkunft. Vor mir Erik und Julia. Hinter mir stand Freeride-Flo. Und die sind früher losgefahren an der Kreuzung und dann dachte ich, okay, cool, ja. Und dann kam aber von links ein LKW. Und ich war aber schon quasi halb in dieser Kreuzung drin. Und der LKW kam schnell. Und irgendwie, ohne drüber nachzudenken, habe ich den Rückwärtsgang reingemacht und einfach wieder zurückgesetzt, weil halt von links dieser LKW kam. Ich hatte vergessen, dass hinten mein Fahrrad drauf war. Und hinter mir Freeride-Flo stand. Und dann bin ich schön mit meinem Fahrrad in seine Motorhaube gefahren. Also, geil. Es war ein teurer Tag, definitiv. Kann man nicht anders sagen.
Oh, leck. Und ihr Fahrrad jetzt kaputt, oder was?
Der Fahrrad, Fahrrad hat nichts abbekommen. Ich hatte ja dieses Pushrack dran, wo das Fahrrad hinten quasi längs drauf ist. Und ich glaube, die Carbonfelge hat es ganz gut weggesteckt. Die hat einfach die Motorhaube von Freeride-Flo einen Ticken eingedellt. Das war's.
Okay. Ja. Ja, sehr gut. Aber muss man halt auch irgendwie bezahlen.
Muss man auch bezahlen. Ja, vor allen Dingen an so einem Tag, wo du schon irgendwie, weißt du, bist auf den Kopf gefallen, du hast dein Handy geschrottet, du hast einen neuen Kratzer in deine neue Kamera gemacht und fährst dann noch einem anderen Typen ins Auto rein. Das war wirklich, also das war so ein Katastrophentag. Das muss man einfach mal so sagen. Also der Vormittag war so gut, dass das Karma anscheinend gesagt hat, also Jasper, du hast jetzt deinen Spaß gehabt, jetzt ist auch mal gut.
So ein Tag, wo du morgens noch denkst, ich könnte mir auch irgendwie ein Haus kaufen hier in der Nähe, weil der Bikepark so schön ist, und wo du am Nachmittag Konkurs anmeldest.
Genau, ja. So, so
einfach, weil es so teuer war.
Oh, fuck. Ja. Katastrophentag. Also wirklich, Lucky Shot, also wirklich, dass da, dass wir das Handy relativ schnell aufgetrieben haben und wir haben alles im Griff bekommen. Ich habe alle Pain Points direkt abgearbeitet, das, also so psychisch damit dann im Nachhinein ganz gut umgegangen und einfach weitergemacht, akzeptiert, Beste draus gemacht, Lösungen gefunden. Aber tatsächlich einfach auch ein absoluter Fail der Woche. Also der Barspin, schön und gut, der würde mir wahrscheinlich nochmal passieren, auch dass ich aufs Handy falle. Das kann alles passieren. Das ist einfach so ein Risiko. Also klar, so dumm wie jetzt an so einer Stelle würde ich es wahrscheinlich nicht nochmal machen. Aber dass man halt irgendwie aufs Handy in der Hosentasche fällt, das passiert. Aber dann zumindest ein Backup zu haben, und wenn man auf den Kopf gefallen ist, vielleicht danach mal ein bisschen die Füße hochzulegen und nicht noch irgendwie tausend andere Sachen zu erledigen. Ja.
Ja, das macht auf alle Fälle Sinn. Ja, wir hatten das letztes Jahr mit dem Handy ähnlich, nur dass das Handy so gesplittert war, dass es quasi selber immer den PIN eingegeben hat.
Oh nein, und dann hast du das wirklich gesperrt und dann ist alles weg.
Ja, dann war alles weg. Und du kamst auch nicht mehr dran und selbst Apple kam nicht mehr dran.
Oh nein.
Also, genau. Es hätte noch schlimmer, also von daher Glück im Unglück. Es hätte schlimmer laufen können.
Ja, hätte. Also schlimmer geht immer, sagt man ja immer. Aber ist schon schlimm genug, finde ich. Vor allen Dingen habe ich jetzt erstmal realisiert, gell, ich habe heute Abend kommt ein Video online eben über diesen Tag, über diesen Green Hill Bike Park, über die Handy-Story. Und man realisiert ja gar nicht, wie alt die Daten sind, die auf dem Handy sind. Da sind ja Fotos von vor 10 Jahren drauf, die ich nicht irgendwo auf dem Rechner habe und so. Also das muss man, also keine Ahnung, wir nutzen das Handy immer so selbstverständlich und sehr, sehr viel, aber wie wichtig es dann ist, checkt man mal erst, wenn man es nicht mehr hat, vor allen Dingen auch zum Arbeiten, ob es jetzt 2-Faktor-Authentifizierung für Online-Banking, für PayPal, für irgendwelche Accounts ist, also ohne Handy ist schwierig heutzutage.
Ja, von daher, ich empfehle auf alle Fälle, weil ganz ehrlich, du wirst das Handy ja weiter in deiner Hosentasche haben, weil man muss es ja schnell zugriffsbereit haben. Ja, erstens, weil das Ding alles kann oder alles macht, und zweitens, weil man aber natürlich auch damit die ganze Zeit Videos und Fotos machen möchte, um die halt auf Instagram zu posten. Von daher empfehle ich wirklich so eine Versicherung fürs Handy, weil die Dinger doch relativ häufig kaputt gehen. Also ich habe auch schon recht häufig was geschrottet, und ich habe immer noch das Problem, auch wenn die Dinger ja mittlerweile scheinbar wasserdicht sind, dass aber trotzdem gegen meinen Schweiß sind die nicht gerüstet, weil da läuft halt immer irgendwie, wenn ich das beim Gravelbiken oder so in der Tasche hinten habe, kommt irgendwie immer so Dampf rein und dann hörst du irgendwie nichts mehr und ständig gehen diese Lautsprecher kaputt. Von daher, als Mountainbiker, der auch viel auf Instagram aktiv ist, empfiehlt es sich, eine Versicherung dafür zu haben.
Ja.
Definitiv.
Voll.
Genau. Sehr gut, Jasper. Ich würde diese Aufnahme jetzt hier unterbrechen.
Ja, du bist im Urlaub. Es wird aber Zeit, dass du wieder Urlaub machst.
Ich bin im Urlaub. Ich versuche hier relativ wenig zu machen. Es klappt bis jetzt noch überhaupt gar nicht. Ich muss jeden Tag noch irgendwelche Sachen machen. Aber ich hoffe, dass es jetzt weniger wird. Und das nächste Mal, wenn wir uns sehen und hören, stehen wir auf einer Bühne.
Oh Gott.
Und da freue ich mich sehr. In diesem Sinne, Jasper, ich wünsche dir eine gute Zeit.
Selber. Wünsche ich dir auch.
Hoffe, ich
wünsche dir einen schönen
zwei
Urlaub.
Schöne Wochen. Und dann sehen wir uns beim 4Bikes-Festival und quatschen da mal über alles,
Zuschauern.
Was noch so passiert.
Genau.
So ist
alles klar. Ey, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für deine Zeit. Schönen Urlaub. Bis bald im Wald. Alles Gute auch privat. Ich habe einen neuen. Bis dann, Anas.
In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.